Wie schön, dass ihr heute da seid. Oh, ich brauche das Mikro gar nicht. Wie schön, dass ihr heute da seid. Ich habe euch etwas Verbotenes mitgebracht. Kennt ihr das noch? Einen Plastikstrohhalm. Einen Plastikstrohhalm. Seit über 3 Jahren dürfen keine Plastikstrohhalme mehr in Deutschland neu produziert und neu verkauft werden. Und das wurde ja ausgelöst eigentlich so ein bisschen durch ein Video. Ein Video von einer Meeresschildkröte. Das hat natürlich mein Herz direkt angesprochen. Von einer Meeresschildkröte, wo solch ein Trinkhalm aus ihrer Nase gezogen wurde. Und der Clip ging viral und hatte Millionen von Aufrufen. Und da wurden die Plastikstrohhalme verboten. Und jetzt sind die Schildkröten wieder sicher. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Aber da kommen dann Stimmen auf, die sagen, ja, da können wir doch nichts machen. Da müssen die anderen mal handeln. Und die anderen meint meistens dann Länder irgendwo weit weg. Irgendwo Länder in Asien, wo jährlich Tonnen an Müll ins Meer geworfen werden. Kennst du Situationen, in denen du dir denkst, da kann man eh nichts machen? Der Klimawandel wird von Jahr zu Jahr deutlicher. Und da stehen wir und sagen, da kann man eh nichts machen. Armut, Rassismus, Geschlechterungleichheit, Krieg. Und wir stehen daneben und sagen, da kann ich doch eh nichts machen. Wenn, dann muss die Politik handeln. Wenn, dann müssen die anderen handeln. Aber ich als Einzelperson kann da eh nichts dran ändern. Und ich kenne solche Situationen nur allzu gut und auch in unserer Kirche. Festgefahrene Strukturen in Gemeinden, starre Systeme wie die weltweite Ordination, Frauen als Pastorinnen, klingt für manche Einzelnen zu verrückt. Und wenn Leute mich früher gefragt haben, findest du das nicht ungerecht? War meine Antwort immer ja, aber da kann man eh nichts machen. Und Ähnliches, vielleicht aus ganz anderer Perspektive, zeigt uns, unser Predigttext für heute. Wir befinden uns mitten in Ägypten. Die Israeliten sind so zahlreich geworden, dass der Pharao es mit der Angst zu tun bekommt. Und es reicht nicht, dass er sie als Sklaven einsetzt. Nein, er will keine neuen Israeliten mehr. Und so lesen wir in 2. Mose 1, 15 und 16. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Die Hebammen werden beim Namen genannt. Die Hebammen werden beim Namen genannt. Das passiert nicht mit vielen Frauen in der Bibel. Das sind Frauen, die hier eine Bedeutung zugeschrieben bekommen. Schifra und Pua. Sie werden nicht anonym erwähnt, ja, die hebräischen Hebammen. Nein, ihr Name wird genannt, weil sie in die Geschichte eingehen als Heldinnen. Und warum sind sie Heldinnen, sehen wir gleich in Vers 17. Aber die Hebammen fürchteten Gott. Und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Sie widersetzen sich dem Befehl des Pharaos. Nicht von irgendwem, sondern vom König des größten Reiches der damaligen Geschichte. Unglaubliche Heldinnen. Und durch sie scheitert der Versuch des Pharaos, die Israeliten auf diese Weise zu minimieren. Naja, und so greift der Pharao zu noch drastischeren Maßnahmen. 2. Mose Kapitel 1, Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil. Aber die Töchter lasst leben. Der Pharao hier hat begriffen, wie man Lösungen herbeiruft. Der Pharao hat begriffen, wie man Probleme löst. Er analysiert die Situation, es gibt zu viele Israeliten. Aber vor allem gibt es zu viele Männer. Die können Krieg führen, die können Aufstände führen, die können Aufstände anzetteln, so, die können Pläne gegen den Pharao schmieden. Also muss ihre Zahl verkleinert werden. Aber die Frauen, was können die denn schon machen? Die Töchter lasst leben. Ist doch egal, was mit denen passiert. Und er hat ja recht. Was sollen Frauen denn schon groß ausrichten? Hier geht es um Krieg, um Kraft. Da können die Frauen doch nichts tun. Die Töchter stellen für ihn doch sicher keine Gefahr dar. Und sicherlich sehen es doch die Frauen genauso. Die Hebammen haben doch versucht, etwas zu erreichen. Sie wollten ein Zeichen setzen, sind aber gescheitert. Hebammen bringen Kinder zur Welt und nicht um. Und weil sie auch gescheitert sind, dann müssten wir doch auch sehen, dass wir als Frauen da nichts tun können. Ja, spätestens in diesem Vers müssen die Frauen doch einsehen, da kann man eh nichts machen. Und ihr ahnt es schon, so endet diese Predigt nichts natürlich. Denn jetzt passiert etwas, mit dem man eigentlich nicht rechnet. Mit dem der Pharao so nicht gerechnet hat. Kapitel 2. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr, bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils, und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und ich will hier einmal kurz unterbrechen in dieser Erzählung, denn wir befinden uns am spannenden Höhepunkt der Geschichte. Ja, weil wir die Geschichte so oft gehört haben und schon von klein auf vielleicht kennen, fällt es uns nicht auf. Aber wenn wir die Geschichte so lesen, als würden wir sie zum ersten Mal lesen und hören, als wenn wir nicht wissen, wie sie ausgeht, dann zeigt uns das schon, dass wir hier gerade in einem sehr entscheidenden Moment sind. Denn eigentlich kann es von jetzt an nur noch bergab gehen. Nach dem verzweifelten Plan der Mutter, das Kind im Nil auszusetzen, findet es ausgerechnet die ägyptische Prinzessin, die Tochter des Mannes, der gerade befohlen hat, die Söhne umzubringen. Eine ausweglose Situation. Aber es geht weiter. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach: Es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und still es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Gerade nochmal Glück gehabt. Eine scheinbar ausweglose Situation gerettet. Ganz anders als erwartet. Und gerade wenn wir ins erste Kapitel schauen, dann wird deutlich, wie ironisch die ganze Situation ist. Zweimal spricht der Pharao davon, dass die Töchter leben sollen. Er dachte, sie könnten sowieso nichts tun. Es sind ja nur Frauen. Doch in diesem Kapitel sind es eine Tochter Levis mit ihrer Tochter und die Tochter des Pharaos mit ihren Mägden, die seinen Befehl missachten. Die Frauen, die sowieso keine Gefahr darstellen, sind es, die dem Pharao noch richtig Probleme bereiten werden. Und die Frauen spielen hier in diesem Bibeltext eine immense Rolle in der Geschichte auch von Mose. Und über die Hebammen haben wir schon gesprochen, aber nun wollen wir uns die drei so Hauptcharaktere anschauen. Zu der Tochter Levis, also die Mutter von Mose und seiner Schwester, habe ich mir die Frage gestellt, was wäre passiert, hätten sie so gehandelt, wie es von ihnen erwartet wird. Die Situation ist doch die, sie bekommt ein illegales Kind, sie versucht, das zu verbergen. Sie versucht, sich darum zu kümmern, doch nach einer Zeit kann sie es nicht mehr verstecken. Welche Option hat sie denn jetzt? Ja, selbst wenn sie ein starker Mann wäre, könnte sie es jetzt nicht vor den Soldaten verstecken. Sie kann da nichts machen. Da schmiedet sie einen verzweifelten Plan. Und ich glaube nicht, dass sie mit dem Rest der Geschichte gerechnet hat. Sie nimmt einen Korb, macht es wasserdicht und legt das Kind hinein. Und tut es am Ufer des Nils. Und dazu muss ich kurz erzählen, als ich letztes Jahr in Kairo im Ägyptischen Museum war, da gab es viele große Sarkophage, also Särge. Und wir gingen da so lang und auf einmal sehe ich kleine Körbe. Kleine Körbe aus Schilfrohr, die innen bestrichen wurden, Kindersärge. Und seitdem lese ich diese Passage ein bisschen anders. Dass ich mich immer frage, was war eigentlich wirklich die Verzweiflung der Mutter? Ob sie vielleicht auf ein Wunder gehofft hat? Ob sie es irgendwo anders holen wollte? Ob sie dachte, es ist vorbei? Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Was jetzt ist die Frage? Und kurz angemerkt, es ist ja interessant, dass sie eigentlich dem Befehl des Pharaos nicht widerspricht. Denn sie setzt ihr Kind im Nil aus. Nur ein bisschen anders, als es vielleicht gemeint war. Auf jeden Fall löst dieser Plan ja das Problem nicht. Er verschiebt es nur. Und jetzt kommt wiederum ihre Tochter ins Spiel. Sie will sehen, was mit dem Baby passiert. Wenn wir das hier ansehen, ist ja doch die Frage, was soll das schon bringen? Das ist doch nur pure Neugier, wenn das Kind ertrinkt, was kann sie da schon machen? Wenn ein Soldat es findet, was kann sie da schon machen? Aber sie versucht es trotzdem. Sie geht hinterher und glücklicherweise hat sie anders gehandelt und hat versucht, etwas zu unternehmen. Und nur so war es möglich zu erfahren, was mit dem Kind passierte. Nur so hat sie gesehen, wie die Tochter des Pharaos es aufnahm. Und nachdem sie gemerkt hat, dass ihr Bruder in guten Händen ist, warum ist sie nicht weggegangen? Jetzt noch so dreist sein, um mit der Prinzessin zu sprechen, könnte alles aufs Spiel setzen. So risikoreich. Die Pharaontochter könnte doch erkennen, wer die eigentliche Mutter des Kindes ist oder dass es die Schwester ist. Und alles wäre aufs Spiel gesetzt. Sie ist doch nur ein junges hebräisches Mädchen. Was kann sie denn da schon machen? Die Situation ist doch okay, so wie sie ist. Doch sie ist so dreist. Sie spricht die Tochter des Pharaos an und macht ihr ein Angebot. Und dieses Angebot ermöglicht Mose, die ersten Jahre seines Lebens mit seiner Mutter, die ihn gestillt hat, aufzuwachsen. Die Mutter wird dafür sogar noch belohnt. Und das alles nur, weil die Tochter der Meinung war, der Status quo, die Situation, so wie sie ist, sei nicht gut genug. Und oftmals sind das so Glaubenssätze, die sich auch bei uns festsetzen. Ich kann das nicht, weil. Ich kann das nicht, weil ich doch nur eine Frau bin. Ich kann das nicht, weil mein Vater hat das schon immer für mich gemacht. Ich kann das nicht, weil meine Freunde es mir gesagt haben. Ich kann das nicht, weil Gott mich nicht berufen hat. Setzt ein, was ihr wollt. Solche Glaubenssätze beißen sich fest in unserem Kopf und verblenden uns. Der Pharao war davon überzeugt, dass die Töchter nichts tun konnten. Und viele Frauen zu dieser Zeit waren wohl derselben Meinung. Gut, dass diese Frauen hier in unserer Geschichte trotzdem gehandelt haben. Vielleicht war es aus Verzweiflung. Vielleicht haben sie selbst nicht dran geglaubt. Aber sie haben das, da kann ich nichts machen, überwunden und haben etwas unternommen. Menschen in der Geschichte, die so einen Mut bewiesen haben, bewundere ich sehr. Wie Gandhi oder Martin Luther King. Das sind Frauen wie die Engländerin Emmeline Pankhurst, die 1903 eine Frauenbewegung startete, um für das Wahlrecht der Frauen zu kämpfen. 15 Jahre später durften Frauen ab dem 30. Lebensjahr wählen. Und erst 1928, in dem Jahr, in dem sie starb, gab es das allgemeine Wahlrecht für Frauen. Das sind Frauen in der Geschichte unserer Freikirche, wie Anna Knight, die erste afroamerikanische Missionarin, die wegen ihrer Hautfarbe nicht zur Schule gehen durfte, aber trotzdem lesen gelernt hat. Und die 1891 als Missionarin, als erste afroamerikanische Missionarin nach Indien gegangen ist. Oder Ellen Lane, die als Predigerin, als Evangelistin, als Krankenschwester, die erste Frau in der Geschichte unserer Freikirche der Adventisten war, die 1878 ihre Zulassung als Geistliche, als Minister bekommen hat. Als Pastorin, würde man sagen. Das sind Menschen in Systemen, in denen die Umstände ihnen zeigen, du kannst hier sowieso nichts machen. Und die trotzdem handeln. Sie sind so stark von ihren Werten überzeugt, dass sie zu ihnen stehen, obwohl es aussichtslos scheint. Das sind Menschen, die mit ihren so unscheinbar kleinen Taten die Welt verändert haben. Das sind Menschen wie du und ich, die entschlossen waren, zu ihren Werten zu stehen und etwas zu tun. Ja, Martin Luther King war doch nur ein schwarzer Pastor. Ellen Lane war doch nur eine Frau. Was sollten solche Leute damals schon groß bewirken? Das dachte sich der Pharao, die Töchter lasst leben. Die Männer müssten unbedingt getötet werden, zu große Gefahr, aber die Frauen, ach die doch nicht. Der größte Fehler des Pharaos war es, die Frauen zu unterschätzen. Aber zum Glück haben sie ihm nicht geglaubt. Und all diese Leute hätten sagen können, da kann ich eh nichts machen. Da sind andere Leute zu berufen worden, da sind andere Leute zu ausgebildet worden, da kann ich eh nichts machen. Doch sie haben gesagt, ich kann. Und das ist so das Erste, was ich dir heute mitgeben will. Du kannst. Es gibt so viele Glaubenssätze, die uns negativ prägen, zu viele Stimmen in unseren Köpfen, die uns einreden, dass wir das nicht können. Doch lass dir eines sagen, das, was du über dich denkst und das, was andere manchmal über dich sagen, entspricht nicht immer der Wirklichkeit. Die Wahrheit ist, Gott hat dich und seine Gemeinde ausgerüstet und befähigt, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Dein Wert und deine Identität kommt von ihm, der dich und dein Herz in- und auswendig kennt. Du kannst. Ja, du kannst vielleicht nicht die ganze Welt retten, ganze Systeme umkrempeln, ja, wie Luther oder so. Aber warum nicht? Und warum nicht einfach anfangen? Und vor allem, warum nicht einfach anfangen? Du kannst etwas in dieser Welt verändern. Wir als Gemeinde können in dieser Welt etwas verändern. Und wenn du denkst, du seist eine Versagerin oder dass du an deiner Situation nichts ändern kannst, dann sage ich dir, der Pharao hat das auch über die Töchter gedacht. Zum Glück haben sie ihm nicht geglaubt. Du kannst den Unterschied für eine Person sein. Für eine Person kannst du Gemeinde sein. Und wenn du das Gefühl hast, manchmal, und ich kenne das, dass so das Leben uns irgendwie entgleitet, dass wir so dahingeworfen sind, Opfer unserer Umstände, dann kann ich dir nur sagen, auch diese Geschichte, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir immer wieder zu Gott zurückkommen können und sagen können, ich nehme mein Leben wieder in die Hand. Ja, du kannst ein kleines Stück Gerechtigkeit bringen. Du kannst ein kleines Stück Reich Gottes bauen. Und es wird etwas Großes daraus entstehen. Nach dem Motto, alle sagten, es geht nicht. Und da kam einer und da kam eine, der oder die wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und jetzt kommt eine kurze Anekdote, die ich nie gedacht hätte zu erzählen. Ich habe diese Predigt in der Corona-Zeit über Zoom gehalten. Und da war ein älterer Herr über Telefon eingeschaltet, weil er kein Internet zu Hause hat und zu Hause besitzt. Und dann schrieb er mir einen Brief, dass meine Predigt ihn ermutigt hatte und dass er doch eine coole Idee hatte. Und das war für ihn, dieser Satz, hat ihn angespornt, etwas zu tun. Er wollte eine CD mit dem Schaffen von Tonschöpferinnen vom Barock bis zur Gegenwart aufnehmen. Vor ein paar Wochen, vier Jahre später, erhielt ich einen 12-seitigen Brief und eine CD. Und er erzählt mir in diesem Brief, was er alles unterwegs ihm begegnet ist an Herausforderungen. Dass er nicht gedacht hätte, dass es so schwer ist, Tonschöpferinnen in der Musikgeschichte mehr auf die Bühne zu bringen. Und er erzählt mir, was ihn begeistert und wo er sonst dran arbeitet. Und ich war so begeistert, wie Gott Menschen durch einen Satz in Bewegung setzen kann. Da kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Zurück zu unserem Text. Ja, neben der Mutter und der Schwester von Mose gab es noch eine andere Frau, eine andere Tochter, die Tochter des Pharaos. Wie sie unterschiedlich nicht sein könnte. Sie ist keiner der Unterdrückten, sie ist einer der Unterdrücker. Sie ist reich, bildhübsch, privilegiert, so stelle ich sie mir vor. Hat alles, was man braucht und hat seltener im Leben gehört, da kann man eh nichts machen. Sie hat Status, Geld und Dienerinnen. Doch dann sieht sie dieses Kind. Ein Kind, von dem sie weiß, dass es sterben muss. Der Pharao hat es so befohlen. Und jeder, der die Geschichte hört und liest, muss klar sein, wie es nun weitergeht. Schließlich war es ihr Vater, der diesen Mord anordnete. Doch die Geschichte verläuft anders. Anders als erwartet. Sie ist gnädig und nimmt das Kind auf. Und ich glaube nicht, dass sie damit wirklich etwas riskiert. Für den Pharao war das ein Kind mehr oder weniger. Ein unbedeutendes Kind. Aber für sie war das ein Moment der Liebe. Ein Moment der Gnade. Ein Moment des Andershandeln. Und ich glaube, dass das Handeln der Pharaontochter deshalb so spannend ist, weil sie anders handelt als erwartet. Und anders zu handeln, das macht Eindruck. Anders zu handeln, das bringt Veränderung. Denkt an all die Menschen, die ich vorhin als Beispiel gebracht habe. Sie sind in der Geschichte eingegangen, weil sie anders gehandelt haben als erwartet. Und auch in der Bibel gibt es so viele Beispiele von Männern und Frauen, die anders gehandelt haben als erwartet. So wie die Pharaontochter. Sie hätte das nicht tun müssen. Es wäre einfach ein weiteres totes Kind gewesen. Aber die Geschichte würde so nicht in unserer Bibel stehen. Weil sie anders gehandelt hat als erwartet, hat sie Eindruck gemacht. Weil sie anders gehandelt hat als erwartet, kennen wir sie bis heute. Ja, und wenn du in deinem christlichen Leben manchmal so das Gefühl hast, du machst keinen Unterschied, es ist eigentlich unbedeutend geworden, was du glaubst oder nicht, dann versuch mal anders zu handeln als erwartet. Ja, wenn wir das Gefühl haben, dass manchmal so unser Christsein einschläft, dann lehrt uns die Pharaonentochter, mach einfach mal was anders als erwartet. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du über alle Stränge schlagen musst und dass wir jetzt hier, was weiß ich, alles machen. Aber damit meine ich wirklich, dir zu überlegen, welche Werte sind mir wichtig und wie kann ich sie leben? Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Wozu will ich wirklich stehen? Und wie kann ich einen Unterschied mit meinem Christsein machen? In deinem Umfeld meckern alle über Politik, über das Wetter, heute nicht hoffe ich, über das Wetter, über die Arbeit. Ja, dann handle anders als erwartet und sage mal, wofür du dankbar bist. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, habe sehr komische Blicke bekommen. Wenn du denkst, wenn deine Freunde mal denken, dass du immer mittrinken musst bei Feiern, dann handle anders, als sie erwarten. Wenn du denkst, dass du immer nach der Nase, nach der Pfeife, nee, nach der, jetzt habe ich den Namen, siehst du, hätte ich mir aufschreiben sollen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn du denkst, dass du immer nach den anderen, nach der anderen Pfeife tanzen musst, ja, macht keinen Sinn, egal. Ihr wisst, was ich meine. Nach den, was? Nach der Pfeife tanzen. Ja, okay, ich komme nicht aus Deutschland. Kann ich das irgendwie hinter... Nein, aber ey, dann sagt uns die Bibel immer wieder, handle anders, als die anderen immer erwarten von dir. Mach das, was du für richtig hältst, was Gott, was zwischen Gott und dir richtig ist. Durchbreche die Erwartungen deines Umfelds. Und ja, es kann sich unangenehm anfühlen. Doch genau das kann Leben verändern. Und jetzt könntet ihr sagen, naja, Elena, es war ja eine ganz nette Motivationsrede, aber wo war denn Gott eigentlich? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wo ist denn Gott eigentlich in dieser Geschichte? Wir lesen nichts von Gott. Diese Frauen scheinen alles alleine zu lösen. Aber was tut Gott? Was tut Gott? In der heutigen Welt eine Frage, die aktueller ist denn je zuvor. Viele sind sich unsicher. Und meine Botschaft von vorhin, ja, du kannst, scheint hier irgendwie nicht mehr zu greifen. Ja, irgendwie sind die Schildkröten immer noch nicht sicher. Irgendwie ist der Klimawandel immer noch da. Wird schlimmer. Was, wenn Krieg ist? Da reicht unser menschliches Können nicht mehr aus. Das ist zu einfach zu sagen, ja, du kannst. Unser Handeln ist auch manchmal, kommt an seine Grenzen. Aber was macht es möglich? Warum können wir trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Weil wir den Autor der Geschichte kennen. Ja, wir kennen nicht immer das Ende unserer Geschichte, aber wir kennen den Autor, der deine und meine Geschichte schreibt. Wir kennen den, der die Fäden in den Händen hält. Wir kennen den, der einem ausgesetzten Kind eine gnädige Prinzessin gibt. Wir kennen den, der deine und meine Welt in den Händen hält. Und ich glaube, dass wir nicht nur auf die Wiederkunft Jesu warten, sondern wir erwarten sie. Und wenn wir etwas erwarten, dann sagen wir nichts, da kann man eh nichts machen. Sondern da sagen wir, okay Gott, wie willst du mich gebrauchen? Gott hat die Bemühungen all dieser Frauen auf sich genommen, um seinen Erlösungsplan weiterzuführen. Gott will dich und mich heute gebrauchen, in dieser Welt, in kleinen Schritten. Und ich glaube, dass wir damit einen großen Unterschied machen können. Das Erste, was ich dir heute mitgeben will, ist, du kannst, weil Gott kann. Die Frauen konnten, weil Gott konnte. Wenn du dich machtlos fühlst, wenn du manchmal nicht so richtig weißt, ja, wo anfangen, in kleinen Schritten kann ich dir nur sagen, du kannst, weil Gott kann. Und das Zweite ist, sei anders als erwartet. Gib dich nicht immer mit dem Status quo zufrieden, sondern gucke, wo du einen Beitrag zu machen kannst. Und einfach mal andere Leute überraschen. Sei anders als erwartet. Und dann am letzten ist, bei all dem, was du tust und was du denkst, erinnere dich an eine Sache. Gott ist der Autor deiner Geschichte. Er kennt dich und mich. Er hält unsere Welt in seinen Händen. Amen.